Shanti. Willkommen zu den Raja Yoga Sutras. Wir sind immer noch im ersten Kapitel. Und letzte Woche und davor ging es erstmal im ersten Kapitel, geht es ja insgesamt um eigentlich eher das Ziel. Das heißt ja auch Samadhi Pada und die ersten Sätze Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Yoga ist das zur Ruhe kommen der Gedanken im Geist. Und wenn der Geist dann zur Ruhe gekommen ist, dann ruht er in seinem wahren Wesen. Dann haben wir über verschiedene Bewusstseinszustände gesprochen. Dann gab es von ihm die Anleitung, über Om zu wiederholen, um in das Wiederholen von Om verhilft zu erleuchteter Innenschau und zum Verschwinden aller Hindernisse. Und das letzte Mal haben wir dann auch über die Hindernisse gesprochen, die er hier beschreibt. Krankheit, geistige Trägheit, Zweifel, Gleichgültigkeit, Faulheit, Verlangen nach Vergnügen. Mit anderen Worten erstmal Tamas, das Wort kennt ihr alle. Zweifel oder mindestens Gleichgültigkeit und Faulheit. Täuschung, Unfähigkeit zur Konzentration, Ruhelosigkeit des Geistes durch Ablenkung. Das sind die Hindernisse. Ja, und in den nächsten Versen geht es dann jetzt eher darum, ja, wie die Hindernisse überwinden. Und die Raja-Yoga-Sutras sind nicht so ganz logisch aufgebaut. Auf der einen Seite beschreibt er hier erstmal die Zustände, Überbewusste und verschiedene Ebenen und dann gibt es wieder ein paar Tipps und Anleitungen und was Hindernisse sind, aber dann wird das eigentlich in den weiteren Kapiteln nachher noch immer mehr fortgeführt und auch noch mehr die Hindernisse beschrieben, wie hier war es eigentlich nur so ein Satz und das war, ich lese es nochmal langsam vor, der Vers 30, die Hindernisse für die Verwirklichung, also es geht immer wieder um in Samadhi zu kommen, Selbstverwirklichung zu erreichen, sind Krankheit, geistige Trägheit, Zweifel, Gleichgültigkeit, Faulheit, Verlangen nach Vergnügen, Täuschung, die Unfähigkeit zur Konzentration, Ruhelosigkeit des Geistes durch Ablenkungen. Und wir haben das letzte Mal ja auch ein bisschen drüber gesprochen, wie wir, dass Zweifel auch wichtig sind. Es gibt große Lebensthemen, da sind Zweifel angebracht. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, sondern ich gehe jetzt mal weiter. Da beschreibt er dann die Symptome. Vers 31 heißt dann Schmerz, Depression, Nervosität und unregelmäßige Atmung sind die Symptome eines zerstreuten Geistes. Das Ziel in der Meditation ist es ja, den Geist zu sammeln. Der Geist soll zur Ruhe kommen, aber wir zerstreuen unseren Geist immer wieder. Und das ist eben für einen, ich sage jetzt mal Durchschnittsmenschen und für einen Menschen, der noch auf dem Weg ist, ist es normal, dass der Geist sich immer wieder zerstreut. Und es ist aber auch gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was können wir tun, um uns zu sammeln, zu zentrieren und das überwinden. Ja, Schmerz, Depression, Nervosität, unregelmäßige Atmung sind die Symptome eines zerstreuten Geistes. Ich finde das auch interessant, dass er auch immer wieder so die Verbindung zum Körper und zum Atem, also man sieht im Atem die unregelmäßige Atmung, das wissen wir alle, dass wenn wir sehr flach atmen, wenn wir sehr schnell atmen, dass das mit unserem Geist auch zusammenhängt. Also wenn wir Angst haben, wenn wir unsicher sind, dann wird sofort die Atmung anders. Ne? Während wenn wir ruhig und ausgeglichen sind, dann fließt der Atem eigentlich mindestens gleichmäßig und bei geübten Yogis auch tief, würde ich jetzt mal so sagen. Viele Menschen haben ja auch die natürliche Atmung schon, sind aus so einer Grundhaltung schon herausgekommen und atmen gar nicht mehr natürlich. Mit dem Yoga finden, aber finden wir mindestens dahin als erstes zurück zu diesem tiefen, gleichmäßigen Atem. Und da geht er auch, der Atem taucht dann auch gleich wieder auf, aber in den nächsten Versen. Schmerz, geistiger Schmerz, Depressionen sind jetzt keine angenehmen Zustände, also die hindern uns und das sind auch, ja, Symptome eines zerstreuten Geistes. Schmerzen kann alles Mögliche sein. Es können körperliche Schmerzen sein, das sind aber auch natürlich geistige Schmerzen, Verletzungen. Das müssen wir, glaube ich, nicht näher erläutern, oder? Das weiß jeder, was geistige Schmerzen sind. Das haben wir alles als erwachsene Menschen schon erlebt. Wenn uns irgendetwas verletzt, wenn uns irgendetwas kränkt, dann schmerzt das. Depression. Sukadev hat das hier jetzt als Depression übersetzt. Daumanasya, Traurigkeit, Lethargie, könnte man auch sagen. Depression, also ein niedergeschlagener Geist. Und auch Depressionen sind von, also für mich ist das logisch, dass Depression auch ein zerstreuter Geist ist, ne? Weil wenn ich jetzt so, mir fällt dabei natürlich auch jemand ein, der krank ist und Depression hat. Das ist vielleicht hier noch nicht mal gemeint. Hier ist vielleicht dieser niedergeschlagene Geist erstmal gemeint und gar nicht unbedingt die Krankheit. Also ist ja auch immer eine Sache des Ausmaßes. Das kann ein klein bisschen sein und wenn es dann ganz, ganz viel ist, dann wird es zur Krankheit auch. So bezeichnen wir das heute ja auch öfter als Krankheit, Depression, affektive Störung. Und das ist wirklich begleitet von einem ständigen Denken. Und zwar in einer Stimmung, die immer in Richtung, ja, Niedergeschlagenheit geht und die immer mit den Menschen selber zu tun haben. Also Gedanken wie, ich kann nichts, ich bin nichts wert, das macht sowieso keinen Sinn und ich belaste nur meine Umwelt. Das sind Depressionen, wenn ich jetzt an Menschen denke, die Depressionen im Sinne von Krankheit haben, eine schwerere Depression, nicht mal so kurz eine depressive Stimmung, das ist was anderes. Aber das ist natürlich auch schon ein zerstreuter Geist. Wenn jemand ja, in diese Richtung geht, dann sind die Gedanken wirklich zerstreut. So jemand ist nicht ablenkbar in den Gedanken, wer wirklich so eine schwierige Depression hat. Also da hilft es dann nicht. Wenn man sagt, so setz dich hin und singe über Om, zumindest nicht so schnell, da kann es dann auch ein bisschen länger dauern und trotzdem auch da bei Krankheiten wie Depressionen kann Yoga sehr viel helfen, durch zum Beispiel Atemübungen. Der Atem ist immer wieder, das fasziniert mich sehr, wie so eine Eintrittskarte auch zum Geist. Und zwar mit so ganz simplen Dingen wie tiefe, gleichmäßige Bauchatmung können wir unseren Geist beruhigen. Das finde ich schon sehr faszinierend. Sogar Menschen mit Panikattacken ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass eine Panikattacke gestoppt werden kann, wenn die Menschen gelernt haben, die Signale zu erkennen und rechtzeitig die tiefe, gleichmäßige Bauchatmung machen. So auch ein zerstreuter Geist. Panikattacke. Ich bringe jetzt so ein bisschen die Extreme, aber das gibt es ja auch alles im Kleinen. Und im Kleinen heißt ja nicht Panikattacke, sondern ist vielleicht Nervosität, wie er hier sagt. Also unruhig, unruhig sein, ängstlich, unsicher, Nervosität. Ja, zur Beseitigung dieser Hindernisse sollte man einen Aspekt der Wahrheit üben, sagt er. Einen Aspekt der Wahrheit. Fällt euch dazu was ein? Was wäre denn ein Aspekt der Wahrheit? Über was meditieren wir dann? Was meint er hier? Was könnte er meinen? Welche Aspekte?
An Gott denken.
Zum Beispiel. Könnte auch sein, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Liebe. Also Liebe und Gott ist ja auch, die Bhakti-Yogis sagen, Liebe und Gott ist eins. Liebe ist Gott und Gott ist Liebe. Und wenn wir noch weitergehen, könnten wir sogar sagen, Liebe ist das, was wir sind. Und das ist ein Aspekt der Wahrheit, das ist die Quelle. Und wenn wir in die eintauchen, wenn wir uns immer wieder mit Liebe verbinden im Inneren oder darüber meditieren. Ne? Jetzt verbinden ist ja vielleicht noch mal ein bisschen schwierig, wenn ich gerade mit zerstreutem Geist bin, in diese Quelle einzutauchen. Aber er sagt ja auch über einen Aspekt der Wahrheit üben. Zur Beseitigung der Hindernisse sollte man einen Aspekt der Wahrheit üben. Und Sukadev hat ja auch ein schönes Beispiel. Ne? Gerade, da gibt es ja in der Bhagavad Gita im ersten Kapitel, erste und zweite Kapitel, wo die anfangen, da wird ja dann auch, steht der Arjuna und soll kämpfen und hat Lehrer gegenüberstehen, hat Verwandte gegenüberstehen, hat Freunde gegenüberstehen und der steht da, der ist fix und fertig. Ne? Ihm stehen die Haare zu Berge, so wird das beschrieben, kann man sich auch vorstellen. Er wird jetzt als der angesehen, der kämpfen soll und ist eigentlich ein sehr weit entwickelter Mensch, der eigentlich nicht seine Verwandten umbringen will und seine Freunde und seine Lehrer, die ihm Weisheit beigebracht haben. Und in dieser Situation, wo der so zerstreut ist und nervös und ängstlich und unruhig, weil er denkt, das kann er nicht machen, da erzählt ihm dann, es wäre auch ein Aspekt der Wahrheit, der Krishna erzählt ihm dann etwas über die Unsterblichkeit der Seele. Auch wieder so die Essenz, ne, die Quelle, die Unsterblichkeit der Seele. Er kämpft zwar und es ist seine Aufgabe zu kämpfen, aber ja, sich in diesem Moment, wo der da so aufgerüttelt steht, unterhalten die sich dann über Gott, über das höchste Selbst, über die, ich benutze jetzt einfach mal nochmal andere Begriffe, über die mystische Energie in mir oder ich kann sagen, wie ich es vorhin gesagt habe, die Liebe. Ich bin das göttliche Selbst und ich bin reine Liebe. Das ist die Essenz. Und wenn wir darüber meditieren und das üben, Liebe entfalten, ist ja etwas Aktives auch. Durch Bhakti-Yoga, Mitgefühl, Hingabe. Und da kommt er im nächsten Vers auch weiter noch drauf und sagt, der Geist wird durch die Entwicklung von Freundlichkeit, Mitgefühl, Heiterkeit und Gleichmut gegenüber Vergnügen, Schmerz, Laster und Tugend klar. Also der Geist wird klar, wenn wir Freundlichkeit entwickeln, Mitgefühl, Heiterkeit und Gleichmut gegenüber Vergnügen, aber auch Gleichmut gegenüber Schmerz.
Und warum Tugend, Gleichmut gegenüber Tugend?
Tugend und Laster. Das sind immer die Gegensatzpaare,
Also
ne?
dass man
Tugend und
sich nicht
Laster,
verurteilt,
Vergnügen
aber
und Schmerz, Gleichmut gegenüber Vergnügen. Und aber, also das ist ja was Schönes, was uns ja, Freude macht, aber vielleicht nicht so eine tiefe Freude, sondern eher, ja, nee, Vergnügen ist Vergnügen. Ist erstmal was, was Freude macht. Und Schmerz ist genau das Gegenteil. Und das Üben im Raja-Yoga, das taucht ja immer wieder auf. Das taucht dann im zweiten Kapitel auch auf, wenn es um Mögen und Nichtmögen geht. Das ist genau das Gleiche, ne? Raga und Dvesha, weil uns das immer wieder auch ja, in diesen zerstreuten Geist und in irgendwelche Wünsche und Vorstellungen verwickelt, wenn wir etwas bewerten. Sobald wir anfangen, etwas zu bewerten, können wir die Dinge nicht mehr so hinnehmen, wie sie sind. Sobald wir werten und sagen, das ist gut oder das ist schlecht, dann, ja, dann sind wir nicht mehr in diesem reinen Sein. Ja. Genau. Und das wird uns ja auch immer wieder klar, wenn wir mit Menschen zusammen sind, wie unterschiedlich wir etwas wahrnehmen. Und das verursacht ja dann die nächsten Zerstreuungen, die kleinen und die großen Konflikte im Zwischenmenschlichen. Und die kommen dann zum großen Teil wirklich aus diesem immer wieder auch, ne, Vergnügen und Schmerz. Also wenn ich das zu ernst nehme, dann kommt der Geist nicht zur Ruhe. Dann sind wir nicht in der Wahrheit, sondern in diesem kleinen Ich, sage ich jetzt mal so, in diesem gefärbten Ich, was bewertet. Und Laster und Tugend, bei Tugend können wir sagen, auch das, ne, gleichgültig gegenüber Tugend, also das nicht zu ernst zu nehmen, wenn ich bestimmte Fähigkeiten entwickle und denke, ich bin jetzt der besonders gute Yogi, ne, weil ich war ja heute so gelassen, obwohl das und das passiert ist. Ne, dann bin ich aber auch schon wieder am Werten und dann bin ich auch in diesem, ja, einfach in diesem Ich, im Ahamkara, dann bin ich nicht in diesem Überbewusstsein, sondern, ja, ich mache mir das Leben schwer und zerstreue und teile, ne, und nehme nicht das an, so wie es ist. Also das ist für mich immer so das Einfachste, so mir bewusst zu machen, diesen Gegensätze, das Bewerten, dass das uns aus dem, also aus dem reinen Sein, aus dem Annehmen, was ist. Was jetzt ist, annehmen, einfach leben, lebendig sein und annehmen ohne Bewertung, dann ist der Geist auch nicht zerstreut, wenn wir im Hier und Jetzt einfach nur erleben. Sobald wir anfangen, irgendwas zu werten und zu ernst zu nehmen, dann, ja, dann zerstreut sich der Geist und dann machen wir uns das Leben oft unnötig schwer. Hat jemand
Wenn wir weiterkommen wollen, so spirituell auch, dann muss man doch immer sich bewerten, damit man sagt, nächstes Mal muss ich es dann auch anders machen, oder? Dann bleibt da doch nichts anderes übrig, als zu bewerten.
noch? Ja, vielleicht ist dann mehr gemeint Kritik. Ne, also wenn man eine Situation einfach nicht so annimmt, wie sie ist, sondern man hat seine eigenen Vorstellungen.
Das ist ja das Problem, ne, mit den eigenen Vorstellungen. Ne, so und so hätte ich jetzt gern meine Meditation und am besten, ich überziehe das jetzt mal so ein bisschen, würde ich jetzt die Augen schließen am liebsten und gleich in Samadhi gehen. Ja, und wenn das nicht passiert, was nutzt mir dann die Bewertung? Also die Yoga-Lehrer, die ich kenne, die alle so ein Stück vor mir sind und schon lange auf dem Weg sind, die empfehlen genau das Gegenteil, bei einer Methode zu bleiben. Weil Abwechslung, das ist genau das, dieses Zerstreutsein. Ne? Das ist das Zerstreutsein. Wir denken manchmal, wir Menschen, meine ich jetzt, ne, wenn wir uns dann nochmal was anderes suchen, dann wird die Meditation anders. Und dann funktioniert es nicht mit diesem Mantra. Und dann suchen wir uns ein anderes Mantra und noch eine Methode und noch eine Methode. Aber ändern wird sich dadurch nicht so viel. Also ich behaupte, es ist besser, nicht zu bewerten. Und sich jedes Mal immer wieder mit einem offenen Geist in die Meditation zu setzen, ohne Erwartung. Ich tue mein Bestes, ich habe mir eine schöne Atmosphäre in meinem Raum geschaffen und ich bleibe bei meinem Mantra. Gut, vielleicht nehme ich auch mal der Lebenssituation angepasst, eine besondere Meditation zur Reflexion, aber die Basis, die sollte eigentlich immer die gleiche bleiben. Also die Methode sollte man jetzt nicht dauernd ändern, ne, weil das dann noch mehr Zerstreuung ist. Und mit offenem Geist hinsetzen und auf der einen Seite aktiv sein, den Geist konzentrieren und auf der anderen Seite dann aber loslassen können. Loslassen können und nicht bewerten und nicht etwas Bestimmtes wollen. Also aktiv sein auf der einen Seite und trotzdem passiv sein, geschehen lassen. Das ist die Kunst, das klingt so paradox und genau das ist es, was wir so im Feinen dann eben üben. So dieses erst konzentrieren und dann dann irgendwann mal loslassen, das Mantra und was auch immer loszulassen ist gerade. Und das geht nur ohne Wertung. Sobald ich anfange, werte und möchte irgendwas Bestimmtes haben, also so ist mindestens auch meine Erfahrung und ich glaube, wie viele andere auch, funktioniert es nicht und ich sehe dich nicken. Und es ist letztendlich, wir können uns vorbereiten und können unseren Geist zentrieren, aber der Rest ist auch wirklich ein Geschenk. Das ist auch göttliche Gnade. Und da hilft das Gebet auch, ne? Du gesagt hast, über einen Aspekt der Wahrheit, wir könnten beten und an Gott denken.
Wir üben einen Aspekt der Wahrheit. Also es schließt nicht aus, dass wir an uns arbeiten, sondern gemeint ist eben dieses automatische Bewerten und Beurteilen, mit dem wir einfach geprägt durch unser eigenes Unterbewusstsein oder unsere eigenen Prägungen halt den Tag, die Welt, Menschen, Situationen erleben. Das ein bisschen, diesen Filter ein bisschen zurückzunehmen.
Ja, letztendlich ist das ja alles Übung, ne? Das sind ja alles Übungsanleitungen, ne? Entwicklung von Freundlichkeit, sagt er. Der Geist wird durch Entwicklung von Freundlichkeit, Mitgefühl, Heiterkeit, Gleichmut gegenüber Vergnügen, Schmerz, Laster und Tugend klar. Also Freundlichkeit, Mitgefühl im Herzen entwickeln, es immer wieder auch für die Menschen öffnen. Und auch das ist was anderes als bewerten. Ne? Wenn ich offen jemand immer wieder offen, mit offenem Herzen begegne, auch jemand, mit dem es vielleicht nicht so einfach ist. Das ist dann die Übung. Jetzt kommt der Atem. Dies wird auch durch das Ausstoßen und das Zurückhalten des Atems erreicht. Also die Ruhe des Geistes, ne? Vorher ging es ums Zerstreutsein. Das bezieht sich immer wieder auf die vorigen Verse. Dies wird durch das Ausstoßen und das Zurückhalten des Atems erreicht. Und da ist letztendlich das Pranayama gemeint, ne? Pranayama bringt den Geist zur Ruhe. Habe ich ja vorhin schon angefangen mit der tiefen Bauchatmung, wie nur allein die natürliche Bauchatmung beruhigt den Geist. Und dann haben wir auch noch mehr Atemtechniken, wie Kapalabhati und die Wechselatmung sind ja auch reinigende Übungen. Das Kapalabhati gehört zum Kriya-Yoga ja auch. Und die Kriyas reinigen nicht nur auf der physischen Ebene, sondern die reinigen auch das Geist. Das sind auch geistige Reinigungsübungen. Und da wird erstmal auch viel Energie zum Fließen gebracht. Und bei der Wechselatmung, da wissen wahrscheinlich alle, die, ich nehme mal an, ihr praktiziert alle regelmäßig Yoga, ja, kommt mir alles bekannt vor. Und da wissen wir alle, dass die Wechselatmung sehr harmonisierend und beruhigend ist. Bloß das ist, also für uns klingt das jetzt leicht, ne? Aber wenn man sich jetzt jemand vorstellt, der ankommt und hat irgendwelche Ängste und hat gerade irgendwas Schwieriges erlebt, wie dieser Arjuna vielleicht in der Bhagavad Gita und steht da zitternd, dann ist die Schwierigkeit eben so eine Wechselatmung auszuführen. Erstmal sich daran zu erinnern, tief in den Bauch zu atmen, ist dann schon schwer. Dann ist das schon viel, wenn es jemand schafft, sich wirklich tief und gleichmäßig zu atmen. Und dann die Wechselatmung ist dann, kann noch mal schwieriger sein. Weil dann besonders in so Geisteszuständen, wo der Geist sehr zerstreut ist oder wo auch irgendwas war, wo noch eine große Angst ist, was Schweres erlebt, vielleicht sogar traumatische Erlebnisse, dann fällt es schwer, nämlich den Atem anzuhalten. Hier steht ja Zurückhalten des Atems, Ausstoßen und Zurückhalten des Atems. Und das ist dann eine Schwierigkeit. Und dafür haben wir dann hier zum Beispiel die Yogatherapie, wenn jemand in so einem extremen Zustand ist, dann kann man das, dann ist es auch gut, das auch erstmal mit Begleitung zu machen. Und ich weiß aus den Yogastunden, egal ob das jetzt Anfängerstundenkurse waren, ich erinnere mich besonders auch an viele Anfängerkurse, habe ich es immer mal wieder erlebt, dass die Menschen kommen, wenn das Pranayama zu Ende ist. Es gab immer ein paar Leute, die entweder den Bus verpasst hatten oder dieses oder jenes, aber wenn das so fünfmal passiert, dann weiß man, das läuft manchmal nicht bewusst ab, aber da sind irgendwelche Widerstände oder irgendwas ist da, dass die Atemtechniken nicht mitgemacht werden können. Und da kann man drauf ansprechen und dann auch mal unterstützen und sprechen und zu zweit, also in so einer Einzelsitzung, das erstmal ausprobieren. Also da haben Menschen kommen wirklich über die simpelsten Techniken manchmal schon an Grenzen. Und hier aus der Therapie habe ich also auch eine Frau, die traumatische Erlebnisse hatte, die kam erstmal hier in den Asana-Stunden nicht klar mit der Wechselatmung. Aber wir haben dann in so ganz kleinen Schritten, das vorhin auch nochmal so gelesen, was Sukadev da erzählt, und ich kann es auch belegen aus Erfahrung, das geht. Diese wechselseitige Atmung kann man ausführen, auch ohne den Atem anzuhalten. Dann geht man eben einen Schritt zurück. Dann atmet man vielleicht 3, 4 Sekunden ein und 8 Sekunden aus. Und wenn das nicht geht, dann atmet man 3 Sekunden ein und achtet, dass man 6 Sekunden ausatmet. Dass man erstmal übt, wenn das nicht geht mit einem festen Rhythmus, dann übt man überhaupt erstmal fein einzuatmen und so langsam wie möglich auszuatmen. So müssen wir manchmal, was jetzt die Yoga-Therapie betrifft, so ganz kleinschrittig vorangehen, aber das wirkt. Und das ist ganz wunderbar, dass wir diese Atemübung haben, dass wir im Yoga solche Techniken haben, wo Menschen zur Ruhe kommen können und mit sich insgesamt nachher besser zurechtkommen. Mit so einfachen, scheinbar einfachen Methoden, aber es sind auch einfache Methoden. Man kann sie ja auch dann noch einfacher machen, wenn es nötig ist, wie ich das gerade beschrieben habe. Hat jemand von euch vielleicht noch eine Erfahrung mit Pranayama und geistigen Aktivitäten? Zerstreutem Geist, Unruhe, Ärger, was gibt es denn noch alles? Nein, ihr seid immer in Harmonie.
Es ist schon schwer, dann Pranayama zu machen, wenn ich unruhig bin und mir Sachen im Kopf. Also ich habe dann Schwierigkeiten beim fortgeschrittenen Pranayama mitzumachen. Also denke ich immer, oh, wo bist du hingerutscht?
Ja, oder man hat eine Aversion gegen Pranayama, weil man eben so zerstreut ist.
Aber ich bin immer erstaunt, wie wenig manchmal schon reicht. Ich mache morgens einfach nur so ein paar Runden Sonnenbrust und ein bisschen Wechselatmung oder so. Und dann sind insgesamt 10 Minuten. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich gehe ganz anders aus dem Haus, als würde ich es nicht tun.
Mhm. Genau. Mhm. Ja. So ist es. Und manchmal ist weniger mehr. Mhm. Oder auf jeden Fall besser als gar nichts. Manchmal haben Menschen auch so eine Philosophie, schwarz oder weiß, alles oder nichts, und 10 Minuten ist so gut wie nichts, also lasse ich es gleich. Und deswegen ist das eine ganz wichtige Anmerkung. Schon 10 Minuten Wechselatmung bewirken auf jeden Fall was. Ja. Ja. Also Pranayama ist was sehr, sehr Wertvolles, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Und dann gibt es ja auch noch, das beschreibt er, glaube ich, später nochmal irgendwann, dieses Kevala Kumbhaka, die meditative Atmung gibt es ja noch, wo wir ganz direkt, das habe ich jetzt auch nochmal ausprobiert, als ich die 3 Wochen so zwischen den Jahren für mich hatte. Das habe ich früher nie gemacht, ich habe das nie gemocht, warum auch immer. Ich weiß es nicht, vieles läuft ja unbewusst ab. Mir war das immer lieber, mich zu konzentrieren und zu beobachten, wie die Atmung von alleine flacher wird. Also so rum geht es. Es geht aber auch andersrum. Wir können bei der Meditation auch probieren, den Atem so wenig wie möglich, der Sukadev sagt das ja oft so an, so wenig wie möglich einatmen, aber gleichmäßig. Aber so wenig wie nötig ist, wie möglich ist. Und das bringt den Geist, habe ich jetzt auch mal erfahren dürfen, tatsächlich auch zur Ruhe. So rum. Ich habe sonst immer gern andersrum beobachtet, Konzentrationstechnik, und dann beobachten, wie der Atem kommt dann auch von selber der wird ja von selber ruhiger und wird immer flacher, bis man manchmal das Gefühl hat, es ist überhaupt kein Atem mehr da. Ne? Man ist auch nicht mehr im Atem, sondern hat vielleicht andere Wahrnehmungen, wie hier jetzt der Patanjali im nächsten Vers dann beschreibt. Und ja, das ist einfach immer wieder interessant. Wenn die höheren Sinne aktiv werden, kommt Festigkeit des Geistes. Und die höheren Sinne, das sind dann ja, feinere Wahrnehmungen, das sind die Sinne, wenn die Sinne über den Astralkörper noch mehr wahrnehmen, nehme ich an, wenn wir innere Lichter sehen oder feine, subtile Klänge, also mit Klängen habe ich es jetzt irgendwie nicht so. Ich nehme eher mal irgendwie eine Energie wahr oder ein Licht bei der Meditation und dann sagt er, wenn die höheren Sinne aktiv werden, kommt Festigkeit des Geistes. Hat jemand von euch noch eine Erfahrung, die er hier teilen kann? Einige von euch haben ja gerade, ah, ihr seid noch am Schweigen. Hast du dein Schweigen gebrochen? Für uns, dankeschön.
Also ich weiß, dass das dazugehört, aber ich habe ja mal so eine Vipassana-Meditation gemacht und dann sind mir meine Füße eingeschlafen und durch die Konzentration dann auf meinen Körper hat sich diese eingeschlafenen Füße, die haben sich einfach aufgelöst. Normalerweise durchläuft es ja dann so Schmerzen und Kribbeln und alles Mögliche. Und durch die Konzentration auf den Körperteil und nicht durch den Körper gehen mit verschiedenen Körperstellen, also den ganzen Körper durch, hat sich das einfach nur aufgelöst. Also wie so ein Wunder. So unerklärlich irgendwie, weil eigentlich hätte man denken, dass das durchläuft dann physiologisch dann irgend so ein Prozess und das lässt sich nicht anders auflösen. Aber es ist einfach.
Ja, das passiert manchmal auch bei den Meditationen, wenn man benennt, ne? Wenn wir diese Sakshibhav-Meditation, da löst sich auch manchmal, wenn man dem Aufmerksamkeit gibt und es benennt und es sich da rein begibt, anstatt drüber wegzugehen, passiert das auch, ne? Dass sich einfach das dann auflöst ganz. Was es auch immer war, manchmal Gedanken, manchmal Körpergefühle, manchmal andere Dinge. Aber hier sind auch so subtilere Wahrnehmungen, aber das ja, ist schon, kann man dazu auch zählen vielleicht. Ja, ich denke, hier sind so subtile Klänge gemeint auch. Kennt das jemand von euch? Hört jemand subtile Klänge? Könnt ihr auch nicken, die Schweiger? Die gerade ganz viel
manchmal
meditieren hier.
Manchmal rieche ich auch. Ich rieche manchmal
auch interessant.
Weihrauch. Dann weiß ich, okay, das kann nicht sein. Ich habe nicht mit Weihrauch geräuchert. Also kommt es von woanders. Aber es riecht wirklich wie ganz realer Weihrauch.
Ja, bei mir ist auch Riechen manchmal. Mittelmeer, Gewürze oder sowas. Manchmal aber andere. Dann auch was zu sagen, wenn es ein blöder Geschenk sozusagen ist oder duftet.
Bitte, das habe ich jetzt.
Das ist ja auch wieder wert. Das eine ist mehr und das andere duftet.
Ja, ich glaube, mit höheren Sinnen ist dann doch eher ein Duft gemeint, vermute ich jetzt mal. Weil wir dann ja. Das sind ja so erhebende Dinge. Keine Ahnung. Kann ich dir jetzt auch nicht.
Von subtilen Dingen.
Genau, von subtilen. Nee, wenn die höheren Sinne aktiv werden, kommt Festigkeit. Die höheren Sinne, sagt er einfach nur. Aber was sind die höheren Sinne?
Es kommt vielleicht darauf an, wo man riecht. Also ich kenne auch, dass ich manchmal Sachen rieche, die erst kommen. Also das Riechen, also meistens sehe ich die, aber manchmal kann ich die auch riechen. dann erkenne ich das wieder, wenn jemand kommt und hat sein verbranntes Essen gerade vorbeigetragen. Das riecht natürlich dann nicht gut, aber das, ich denke, das ist eine andere Ebene. Also vermute ich mal. Also das ist dann wie so eine
was wahrzunehmen, ach so, okay, ja.
Nicht in Bildern.
Ja, das ist auch spannend, ne? Ja, also, danke für die Erläuterung, weil sowas habe ich noch nicht erfahren. Oder, sagt er weiter, des leuchtenden Lichts jenseits allen Leidens. Also ein leuchtendes Licht kann uns auch in einen festen Geist bringen. Und das können wir als Konzentrationsform ausprobieren, aber manchmal passiert das auch von selber. Wer kennt das denn, dass in der Meditation ein Licht auftaucht? Ein Licht oder Farben? Manchmal kommen wir auch, also ich kenne es auch, dass mal verschiedene Farben irgendwie auftauchen.
Bei mir sind es Muster. Abmalen oder so.
Mhm.
So Deko-Sachen, so
ein. Du kriegst deine kreativen, künstlerischen Informationen bei der Information. Ja. Ja, wir hören ja auch oft bei den Ansagen von der Meditation, konzentriere dich auf das Agnya-Chakra, stelle ein strahlend weißes Licht vor. Jedes Chakra hat ja verschiedene Grundfarben und auch noch andere Farben, die da schwingen. Die Energie ist ja, die subtile Energie ist eben dann zu hören, aber sie ist auch visuell zu sehen in Form von verschiedenen Farben. Und das Agnya-Chakra ist ja das strahlend weiß, aber das kann ja auch sehr unterschiedlich kommen. Und wir können uns darauf konzentrieren. Und ich muss gestehen, wenn ich mich mir, bei mir funktioniert das nicht. Ich konzentriere mich hier hin und es kommt kein Licht, aber wenn ich nicht dran denke, dann kommt eins. Dann kommt es halt eben von selbst und so habe ich es aufgegeben, mich bewusst auf ein Licht zu konzentrieren, sondern ich konzentriere mich auf den Atem, auf ein Mantra und auf ein Chakra und lasse passieren, was passiert. Und dann passiert es eher. Aber Erfahrungen sind durchaus unterschiedlich, wer weiß. Vielleicht kommt auch da, genau wie mit dem Atem, mal die umgekehrte Erfahrung irgendwann. Aber ich persönlich habe es so noch nicht erlebt, dass ich mich darauf konzentriere und es erscheint irgendwie ein strahlendes Licht. Geht das bei jemand von euch? Könnt ihr das? Konzentration und dann kommt das Licht über die Konzentration und die, das Atmen. Aha, also die Erfahrung gibt es. Ich sehe ihr nicken.
Ich kann es auch eher umgekehrt.
Ja.
Das ist für mich ein Zeichen von, wenn ich sehr entspannt und sehr konzentriert bin, dann kommt das Licht von selber. Und dann fängt es an, so in meiner Mitte zu stehen. Dann kann ich sehen, wie konzentriert ich bin. Wenn ich noch nicht ganz bin, dann steht es ein bisschen nach rechts oder nach links. Und wenn ich ganz konzentriert bin, steht es genau in der Mitte. Und es hat auch noch so Abstufungen von Helligkeit. Also wenn ich noch ein bisschen zerstreut bin, dann ist es gelber. Und wenn ich ganz konzentriert bin, so auf Punkt konzentriert bin, dann wird es weiß. So kann ich das. Aber so jetzt gezielt mir vorzustellen, da ist Licht, das kriege ich auch nicht hin.
Ja. Oder durch Konzentration auf jemanden, dessen Geist den Bereich von Gier und Verhaftung transzendiert hat. Mit anderen Worten, genau, auf einen, sage ich jetzt mal, Heiligen. Ne? Wer hat absolut das transzendiert? Also da ist schon jemand selbst verwirklicht, wenn er nicht, an nichts mehr verhaftet ist. Also so Konzentration auf jemanden, dessen Geist Gier und Verhaftung transzendiert hat, auf einen Heiligen. Das ist für mich und für dich zumindest, das sehe ich. Und für andere, die hier in der Tradition auch fest begründet sind, der Swami Shivananda ist ja unser Meister, auf den wir uns konzentrieren, auf den wir uns einstimmen können. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie das auch manchmal so funktioniert. mit dem, ich habe ja jetzt dieses neue, relativ neue Buch, da sind so schöne Anregungen drin und das bringt einem den Swami Shivananda auch nochmal näher, weil einfach so diese Gespräche, wie sie stattgefunden haben, dort irgendjemand aufgenommen, aufgezeichnet hat, gesammelt hat und aufgezeichnet hat. Und so kann man also auch da so ein bisschen rauslesen, wie er auf manche Sachen reagiert hat, ne? Wie er so in der Welt war, also wenn er nicht gerade irgendwie Vedanta-Theorie erklärt, sondern wie er wirklich das auch mit den Menschen irgendwo, wie er mit den Menschen war und wie er zu denen gesprochen hat, zu den Einzelnen. Und zu ihm sind ja viele Menschen gekommen, nicht nur seine Swamis, mit denen er gesprochen hat, sondern ja, jeder, Familien, Väter, Mütter und so weiter. Jeder konnte zu ihm hingehen und hat von ihm Rat geholt und Anregungen bekommen fürs tägliche Leben bis zu höherer spiritueller Unterweisung. Oder durch Meditation über Wissen aus Traum oder Tiefschlaf. Das ist auch noch spannend. Aus Traum. So gibt es ja unterschiedliche Träume. Ne? Es gibt Träume, wo wir so ja, genau wissen, glaube ich, so, das war jetzt die Verarbeitung des Tages, wo dann alles Mögliche auch zerstreut und sich die verschiedenen Menschen und Ebenen und mit abstrakten Erscheinungen mischen. Und da kann man manchmal so ein Gefühl dazu entwickeln, ja, also da ist man gut am Verarbeiten einfach. Aber es gibt auch Träume, wo wir wirklich Erkenntnisse bekommen und Lösungen für den Alltag bekommen und sowas wie, ja, so intuitive Träume. Ja. Wie sagt man dazu noch? Visionäre Träume, intuitive Träume. Und ja, wo Träume uns einfach ganz deutlich und klar irgendwas sagen. Und manchmal sagen sie es nicht ganz so deutlich. Da muss man. Kann man da noch ein bisschen dran fragen und sich damit beschäftigen, mit der Symbolik. Und sowas tun wir dann durchaus auch in der psychologischen Yogatherapie. Also mit Träumen kann man da auch umgehen. Und da habe ich so Techniken aus der Gestalttherapie, die ich ganz faszinierend finde, auch wo man sich in die einzelnen Symbole begibt, geistig nochmal, und dann Fragen stellt und da kommt es dann nicht darauf an, was war in dem Moment, wo war der, als der Traum war, sondern man erzählt den Traum nochmal nach und begibt sich dann in die einzelnen Symbole. Wenn es Tiere sind, dann bin ich jetzt der Löwe oder was auch immer oder der Wolf. Und dann gucke ich, was da passiert und was da aus mir herauskommt. Und da kann es dann manchmal schöne Antworten geben. Aus einem Traum heraus, wo einem vorher nicht klar war, was soll das denn? Warum ist dieses Tier aufgetaucht und warum war plötzlich irgendwas da gestanden ohne Gesicht und so weiter? Ne? Und man kann gar nichts damit anfangen, aber dann, wenn man was damit macht, kommt man manchmal dahinter, was für eine Energie da drin steckt oder auch vielleicht, was da jetzt für eine Botschaft dahinter steckt. Und das ist dann nicht so, dass man sagt, so, dieses Symbol hat jene Bedeutung, so nicht. Es ist immer individuell, jeder, bei jedem Menschen hat auch da, wir haben alle unterschiedliche Wahrnehmung und wir sind unterschiedlich gefärbt, wir haben unterschiedliche Erfahrungen, was für den einen etwas sehr Schönes ist, wie ich freue mich, wenn mein Hund kommt zum Beispiel, das ist für jemand anders etwas Schreckhaftes. Ne, schwarze Hunde, wie schwarze Katze. Ja, und deswegen, da gibt es auch ein schönes Buch zu Träumen. Traum-Yoga heißt das, von der Swami Shivananda Radha. Und die Swami Shivananda Radha, die empfiehlt dort, die hat das über viele, viele Jahre hat sie sich mit ihren eigenen Träumen beschäftigt, auf die Art und Weise, dass sie die Träume aufgeschrieben hat. Und das sagt sie, das muss man halt tun, direkt nach dem Wachwerden, weil das geht sofort wieder weg. Wenn ein Traum noch im Bewusstsein ist, dann sollte man die Symbole und alles, was man da erlebt hat, aufschreiben. Und dann über einen längeren Zeitraum findet man auch so mehr und mehr raus, was für mich jetzt dieses und jenes Symbol zu tun hat. Und ich würde jetzt sagen, und je nachdem, an welcher Stelle ich gerade in meinem Leben stehe, hat es wieder unterschiedliche Bedeutungen. Aber das ist ein sehr schönes, inspirierendes Buch, wenn sich jemand wirklich mit den Träumen und ja, sich selbst über die Träume gern reflektieren möchte. Ich fand das ganz interessant, weil ich habe nie bewusst geträumt, eine Zeit lang so. Ganz viele Jahre habe ich gesagt, ich will nachts meine Ruhe. Am Tag ist genug los, mein Schlaf braucht zur Erholung. Ich muss da nicht auch noch aktiv irgendwie sein. So. Und das war dann auch so. Und dann habe ich dieses Buch entdeckt und fand das irgendwie so spannend und habe das auf eine Rishikesh-Reise mitgenommen. Da hatte ich dann Zeit und habe immer so ein bisschen gelesen. Und ab der ersten Seite habe ich bewusst geträumt. Und das allein fand ich schon faszinierend. Was unser Unterbewusstsein nimmt, wirklich jeden Satz, den wir so sagen oder den wir so denken. Ne? Ich will nachts meine Ruhe, ich will nichts mit den Träumen, zack, passiert. War so, ich nehme das Buch in die Hand und sage so, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob ich das auch hinkriege. Und von den ersten Seiten an konnte ich da wirklich meine Träume behalten. Das fand ich schon, das war so das erste Highlight. Ja, also Träume können uns auch was sagen. Oder Tiefschlaf. Bei Tiefschlaf fällt mir aber nicht ein, wie das funktioniert. Weil Tiefschlaf heißt ja bei uns eigentlich, wir nehmen nichts wahr. Aber
das ist, wenn man mit einer Erkenntnis aufwacht, so habe ich das manchmal. Dann kann ich mich nicht an einen Traum erinnern. Nur, dass da etwas war. Und ich wache wie mit so einem Satz auf. Aber der hat auch so ein Bauchgefühl. Dann weiß ich, okay, irgendwas stimmt in diesem Satz. Irgendwas ist wichtig daran. Vielleicht ist das genau.
Mal gucken, der Sri Kadikean, sehe ich gerade, schreibt sogar der Vier der Meister aus dem Chivananda Ashram, der zweimal im Jahr Vorträge bei uns hält, im Moment leider nicht mehr. 15 Jahre hat er das gemacht, inzwischen ist er auch ein bisschen zu alt und kann leider nicht mehr reisen, sagt, es gibt drei, genau, der hat immer über die drei Bewusstseinszustände gesprochen, Wachzustand, Traumzustand und Tiefschlaf. Und daran kann man eben die Relativität der Welt erkennen. Die physische Welt verschwindet im Traum. Im Traum ist nur die Traumwelt da. Im Tiefschlaf gibt es gar keine Welt. Und wenn wir darüber meditieren, hilft es uns, diese physische Welt als sehr relativ anzusehen, zu erkennen, sie ist eigentlich nur eine Illusion. Sie ist genauso wirklich wie die Traumwirklichkeit. Und wenn wir ganz aufwachen aus dieser Welt und im überbewussten Zustand sind, dann schauen wir zurück und erkennen, in was für einem Traum wir die ganze Zeit gefangen waren und wie furchtbar ernst wir ihn genommen haben, obwohl im Grunde genommen alles nur ein Spiel war. Darüber zu meditieren kann sehr erhebend sein. Vielleicht noch den letzten Satz, da können wir dann das nächste Mal weitermachen, aber es ist schon 7:10. Oder durch eine Meditationsart, die einem angenehm ist. Und dann schließen wir hier, dass er noch ein Satz ankommt. Schließen wir dreimal um. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. weitere schöne